Dass ihr wieder da seid im Denkraum. Herzlich willkommen zur ersten Folge in 2026. Es ist gewissermaßen eine Neujahrsfolge und ich finde, für so eine Neujahrsfolge habe ich den perfekten Gast eingeladen. Denn er befasst sich, privat und beruflich kann man sagen, mit dem Thema Turnaround. Also damit, wie Transformationen gelingen, wie man Altes hinter sich lassen kann und Neues diszipliniert ins Leben oder dann eben in die Organisation einführen kann. Er selbst ist Managing Partner bei SMP. SMP steht für Strukturmanagement Partner. Und jetzt kommt so ein bisschen unsere Kennenlerngeschichte. Er hat einen Podcast und zwar einen sehr erfolgreichen. Der heißt Leaders Talk und da war ich diesen Monat zu Gast. Und vor mir haben so viele spannende Gäste dort gesprochen und ich habe mir diesen Podcast über so lange Zeit angehört und möchte ihn euch an dieser Stelle ans Herz legen. Also er ist nicht nur Managing Partner bei dieser Agentur, sondern auch Host dieses Podcasts. Und da haben wir uns eben kennengelernt und ich habe ihn als unglaublich spannenden und bereichernden Gesprächspartner wahrgenommen. Und deshalb freue ich mich jetzt auf sehr viel Neujahrsmotivation und natürlich auf spannende Einblicke in die Welt des Turnarounds. Herzlich willkommen, Georgi Michailov.
Vielen Dank, lieber Hannah. Das ist ja eine Ankündigung, wo man fast schon rot wird. Und ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen. Die Resonanz auf unser Gespräch war ja so überwältigend, so wie den Hall selbst, ja.
Vielen Dank, lieber Georgi. Ich habe dich, und da wiederhole ich mich jetzt, nicht nur als spannenden Gesprächspartner wahrgenommen, sondern auch als einen sehr klugen, als einen tiefgründigen und als einen Menschen, der Themen und Ideen durchdringen möchte. Also du gibst dich nicht damit zufrieden, dass du irgendwo eine Idee aufschnappst. Du gehst dieser Idee nach, du arbeitest dann sehr gründlich daran und vor allem, und das ist jetzt das Stichwort vielleicht für meine erste Frage, du bist für mich so ein Selbstentwickler, so ein Selbstoptimierer auch. Ja, du möchtest dich immer persönlich weiterentwickeln, du bist auf Wachstum aus. Und jetzt meine passende Frage dazu: Was hat sich jemand, der sich selbst immer und immer wieder optimiert, für dieses neue Jahr vorgenommen?
Ich muss da jetzt sofort vielleicht mit einer Enttäuschung starten, weil ich keine Neujahresvorsätze habe.
Ja.
Es gibt zwar jetzt, glaube ich, Untersuchungen, die sagen, so ein Jahresübergang, eine gute Möglichkeit, einen Ankerpunkt zu setzen, um etwas Neues zu starten. Ich bin aber der Meinung, dass der beste Tag für etwas Neues ist immer der Tag heute. Und deswegen, ich habe ja zum Beispiel zuletzt einfach Zucker, industriellen Zucker aus meiner Ernährung eliminiert im Rahmen eines Experiments. Und jetzt bin ich gespannt, wie lange ich das durchhalte. Aber da merkt man, dass das auch ein soziales Erlebnis ist, weil ich gewohnt war, zum Kaffee immer dunkle Schokolade zu essen. Und jetzt fehlt mir ein Teil des Rituals, die Schokolade. Aber ansonsten komme ich damit gut klar. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen mein Ausdauertraining intensiviert, das, was du jetzt so erfolgreich machst, versuche jetzt auch in meine Tagesroutine einzubauen. Das ist ja vielleicht zwei große Veränderungen der letzten Monate.
Was war das für ein Experiment mit dem Zucker? Wie sah das aus konkret?
Ich habe einfach gesagt, ich verzichte ab heute auf jeglichen industriellen Zucker, den ich identifizieren kann, ja, weil das ist in heutiger Zeit, also fast in jedem Lebensmittel, was industriell zubereitet ist, auch zugeführten Zuckeranteil. Deswegen auf jeden Fall keine Schokolade. Ich habe ja davor auch keine Süßigkeiten gegessen, aber ich habe immer dunkle Schokolade genossen, so mit 70% Anteil von Rittersport oder Lind, und jetzt fällt mir das ein wenig.
So wie ich dich kenne, misst du sowas dann aber auch?
Ja, ne? ja, das heißt, ich habe ja mehrere Monate mal so einen Abbott-Sensor getragen, um einfach einen Zuckerspiegel zu messen, und nach 6 Monaten lernst du deinen Körper so gut kennen, dass du das verinnerlichst, worauf und wie der Körper reagiert. Inzwischen, ich habe das jetzt wieder vor ein paar Monaten nochmal revitalisiert, indem ich 2, 3 Sensoren getragen habe, um zu spüren, ob ich noch meinen Körper im Griff habe oder nicht. Aber das war doch gleiches Niveau. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist teuer, das lasse ich jetzt weg. Aber ich kenne ungefähr jegliche Reaktionen, die mein Körper erzeugt und wie ich darauf auch reagiere. Und ich messe sonst klassische Themen mit Trackern, die so man messen kann. Ja. Aber nicht mehr Zuckerspiegel.
Und das Ganze ja auch unter dem Schlagwort Longevity so ein bisschen, ne? Also zu sagen, wie kann man nicht nur lange leben, sondern vor allem auch gesund leben. Und
wie
da
man gesund sterben kann, sozusagen. Ja.
Gesund sterben, das ist ja auch gut, ja.
Ja, weil
Bad
viele,
und gesund.
Ja, viele denken, dass das Longevity, ja, das Thema der Langlebigkeit in Bezug auf länger, und ich halte das eher für das Thema der Gesundheitsspanne. Ich möchte möglichst lange autonom bleiben und ich habe einen sehr, sehr stressigen Job mit sehr hoher Lebensenergie und Lebensenergieeinsatz. Und da ist die Frage, wie kannst du das möglichst lange auf hohem Niveau durchziehen? Und dann ist das, der Körper und auch der Geist sind einfach elementare Bestandteile des Lebens. Und da musst du einfach darauf achten, dass der Körper positiv funktioniert und nicht nur sich abrackert und dann irgendwann ausgelutscht zusammenbricht. Ja.
Wie das geht, da möchte ich gerne jetzt in dem ersten Teil ein bisschen mit dir einsteigen, zumal ich da von unterschiedlichen Seiten geprägt bin. Also mein Mann beispielsweise, der ist Arzt, der sieht alles so ein bisschen aus der medizinischen Perspektive. Wir beide sind ja früher Leistungssportler, kann man sagen, mal mehr, mal weniger gewesen. Also sehr viel auch Sport, Ernährung, Bewegung als etwas betrachtet, das auf ein Ziel hinarbeitet. Und dann bin ich auch immer daran interessiert, und das finde ich halt spannend, was ist denn überhaupt wissenschaftlich belegt? Und da bin ich viel im Gespräch, auch über meinen Podcast, wie du es sicherlich auch, mit Ärzten, mit Forschern, mit Menschen, die einfach zu diesen Themen tiefgründigere Inhalte haben. Und da bin ich an deiner Meinung und auch an deinem vielleicht persönlichen Lebensstil interessiert. Was von den vielen Dingen, die du auch kennengelernt hast in deinen Gesprächen, in deiner Forschung in Anführungszeichen, weil du dich ja selbst auch damit befasst. Was ist denn als Kern übrig geblieben, dass du sagst, sind die paar Dinge, die man vielleicht sogar in einer Hand abzählen kann, die einen echten Impact haben?
Sehr, sehr gerne. Du hast ja erwähnt, dass dein Mann Arzt ist, und ich hatte da ein bisschen nachgeforscht, wie viele Stunden im Medizinstudium zum Beispiel auf die Ernährung verwendet werden. Und das sind zwischen, glaube ich, 8 und 13 Stunden im gesamten Studium. So, und wenn man so etwas hört und Ernährung, ich glaube, dass das Fundament jegliche Entwicklung körperlich und auch geistig, dann fragt man sich, okay, wo fängt man da richtig an? Und ich glaube, eine der wichtigsten Botschaften auch für mich war, dass alles sehr individuell, auch wenn jetzt, glaube ich, gibt es gewisse Säulen. Und ich habe persönlich für mich das wie folgt gelöst, zum Beispiel in Bezug auf die Ernährung. Es gibt ja für jede Botschaft zwei Studien. Zum Beispiel rotes Fleisch. Da kannst du eine Studie finden, die besagt, Weidenrind, Beispiel, in guter Qualität ist exzellent für dich. Und dann kannst du genauso viele Studien finden, die sagen, das ist eine Katastrophe. Ich glaube, was, wo ziemlich klaren über, ja, ich würde sagen, überstimmende Stimmen sind, dass hochverarbeitete Lebensmittel nicht sehr gesund sind, ja, oder Zucker, ja, ungesund ist, und wenn du das vermeidest, dann wirst du schon sehr, sehr viel Gutes für dich tun. Ich verfolge einen sogenannten Animal-Based Ansatz bei meiner Ernährung, und bei diesem Ansatz geht es darum, dass du eigentlich sehr clean isst, das heißt Obst, Gemüse, aber auch Eier, Quark, Frischkäse, Fleisch unverarbeitet, auch möglichst Weidenrind oder weiß nicht, freilaufende Hühner, je nachdem, was man mag, und sehr viel Fisch. Und ich esse kein Weizen, außer Sauerteigbrot. Und ich versuche bei Kohlenhydraten nur komplexe Kohlenhydrate wie Quinoa, Buchweizen, Süßkartoffel und vielleicht auch manchmal so Bratkartoffeln, was ich auch sehr liebe, zu mir zu nehmen. Wenn du diese 10, ja, Zutaten in deinem Leben einsetzt, dann wirst du höchstwahrscheinlich sehr, sehr fit sein. Und das ist das, was ich ausprobiert hatte. Ich habe quartalsweise jede Ernährung gecheckt, das heißt ohne Fleisch, dann mit Fleisch, dann gemischt, mediterran. Und das, was ich jetzt esse, tut mir am meisten gut. Ich habe die beste Energie und ich habe keine Begrenzungen. Das ist ein Riesenvorteil, weil viele Leute versuchen, so eine Diätform zu leben. Aber Diät kannst du nicht auf Dauer durchhalten. Deswegen ist es besser zu experimentieren und für sich selbst einfach die beste Form zu finden. Das ist jetzt, was die Ernährung anbetrifft. Obwohl die meisten Ärzte, wenn du die fragen wirst, würden sagen, dass ich würde so gemüseorientierte, fleischlose Ernährung die gesündeste ist. Das heißt, ich habe mit Professor Michelsen, mit Professor Frobüse gesprochen. Und das Problem dabei ist, wie diese Forschung entsteht, weil du meistens Beobachtungsstudien hast und ich hätte mir einen Wunsch so vor Augen geführt, dass man sagt, man nimmt 100 eineiige Zwillinge, steckt die in ein Labor unter gleichen Laborbedingungen und lässt die Hälfte mit einer Ernährungsform die Welt erkunden und die andere Hälfte mit dem anderen, mit der anderen Ernährung. Und gleich viel Sport, gleich viel Schlaf, gleiche soziale Kontakte und dann nach 6 Monaten schauen, wie entwickelt sich alles, ja, von Blutwerten bis zum Energielevel. Das wäre der fairste Vergleich. Aber so etwas durchzuführen ist einfach entweder sehr teuer und da ist die Frage, wer finanziert so eine Studie? Da sind ja immer so viele industrielle Interessen dabei, dass du kaum da richtig durchkommst.
Das heißt, der erste Pfeiler oder die erste Säule wäre die Ernährung und da ein individuelles Konzept zu finden. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer wichtig zu sagen, nicht unbedingt nur diese eine Ernährungsform ist sinnvoll oder zielführend, sondern im Grunde am Ende des Tages diejenige, die du auch durchhalten kannst.
Genau.
Weil Diät, das vielleicht als kleine Ergänzung, das ist ein Wort, das kommt aus dem Griechischen Dieta und das ist eigentlich eine Lebensweise. Also wir verstehen ja unter Diät häufig so kurzfristige Programme, wo man in 3, 4 Wochen ein bestimmtes Kilogrammziel erreicht. Dabei ist die eigentliche Diät ist eine Lebensweise, das ist eine Art zu leben, die man eben auch langfristig aufrechterhalten kann. Ich glaube, das ist die zentrale Botschaft da, sich nicht zu sehr einzuschränken, um dann auch dem Jojo zu entgehen, sondern etwas zu finden, das man gut in den eigenen individuellen Alltag integrieren kann.
Genau, und im Englischen wird das Diät genauso verstanden, wie du das beschrieben hast, nämlich dass das einfach nur Ernährung ist, ja.
Und dann
Und
hast du die
nicht.
Bewegung, bei dir ist das, ich habe dich das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich dich gefragt, was du heute schon gemacht hast, und hast du gesagt, du hast Hampelmänner gemacht. Und
Ja,
da hast du mir ein
genau.
bisschen rund um die Hampelmänner etwas erklärt, das bitte ich dich einfach nochmal zu
Sehr, sehr
wiederholen.
gerne. Das heißt, grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Krafttrainings, weil das hat mir Professor Frobüse in unserem Podcast auch vor ein paar Jahren schon sehr klar gemacht, dass nach dem 30. Lebensjahr verlierst du pro Jahr circa 1% deine Muskelmasse, wenn du kein Krafttraining machst. Und mit Pilates und Yoga kannst du das nicht kompensieren. Das heißt, du brauchst wirklich schwere Gewichte, um diese Sarkopenie entgegenzuwirken. Und ich mache das schon seit Jahrzehnten eigentlich. Deswegen ist es für mich einfacher, das aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich mich, nachdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, gibt es ja inzwischen diese VO2 Max-Kennzahl. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Muskeln unter Höchstbelastung. Mit anderen Worten, wie schnell du jetzt oder wie lange du rennen kannst mit maximaler Geschwindigkeit. Ja, also kann man so vereinfacht sagen, gibt es ja diese bekannte Cooper-Test, wie weit du, glaube ich, mit 11 Minuten kommst mit maximaler Geschwindigkeit und maximaler Distanz. Da kannst du das im Internet nachschauen, was für dein Alter gut ist. Und je höher diese Kennzahl, desto fitter ist dein Kreislauf. System, Herz-Kreislauf-System, wenn man bedenkt, dass, glaube, die meisten Ursachen für einen vorzeitigen Tod sind irgendwie Herz-Kreislauf-Themen, dann weiß man, dass man hier sehr, sehr viel bewirken kann. Und ich habe dieses Thema, ehrlich gesagt, vernachlässigt. Und du kannst aber relativ schnell, vor allem mit hochintensivem Intervalltraining, das, was du jetzt heute Morgen gemacht hast, das sehr schnell hochbringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich bin ja fast 4, 5 Tage die Woche unterwegs in Hotels und nicht jedes Hotel hat ein Fitnessstudio. Wie kann ich das kompensieren? Und Hampelmänner waren eine exzellente Übung, die nichts benötigt, außer des Wunsches und des Willen, das durchzuziehen. Und so springe ich halt jeden Morgen dann mit Intervallen 10 Minuten, um bei mir ein bisschen Punkte zu sammeln. Und in dem Herzfrequenzzone 4 oder 5 meine Übungen zu machen. Ja.
Mhm. Das heißt,
sehr empfehlenswert.
Ja, man kann sich's gar nicht vorstellen. Hampelmänner mache ich häufig zum Aufwärmen oder mal irgendwie 10, 20 Stück, aber du sagst gerade 10 Minuten, das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, das heißt, ich mache das so ein paar Minuten, bis ich nicht mehr kann, dann wieder 5, 10 Sekunden Pause, dann wieder und so auf die Art und Weise. Ich mache ja gar keine klassische Tabata-Übung, wo man dann 20 Sekunden hochintensiv macht, 10 Sekunden Pause, sondern einfach nur, soweit es geht, ja. Und jetzt aktuell kombiniere das mit Burpees, damit es nicht so langweilig ist und versuche das abwechselnd zu machen.
Also die Ernährung spielt ein Thema bei dir und dann, was die Bewegung angeht, den Sport angeht, bist du interessiert an der Muskelmasse auch, also am Krafttraining, durch das dann wiederum die Muskelmasse entweder entsteht oder zumindest beibehalten wird und eben diese Sauerstoffaufnahme spielt eine Rolle für dich, dass du sagst, dass du diesen Wert zu optimieren.
Genau, genau. Und an sich, was glaube auch sehr sinnvoll ist, das ist das, was ich jetzt, wo ich in den letzten Wochen das geändert hatte, dass man diese Herzfrequenzzone 2 Training macht. Das ist im Prinzip da, wo du ein bisschen schneller bist als gehen, aber noch sprechen kannst. Ja, und da versuche ich zurzeit, vor allem in Hotels, wenn sie ein Fahrrad haben oder ein Rudergerät oder was ist nicht etwas, wo man Sport machen kann und Ausdauertraining ausführen. Und versuche ich auch dann 15 Minuten dazu zu packen, zu diesen Hampelmännern, um einfach auf meine Wochenzeit zu kommen. Ich versuche alles zu messen, nicht weil ich jetzt das als besonders wichtig erachte, aber das ist auf einer Seite die Transparenz, die dir ermöglicht, deinen Fortschritt zu beobachten und ehrlich gesagt dich auch zwingt nachzudenken, ob du dein Programm wirklich durchgezogen hast oder nicht, weil Transparenz ist für unseren Verstand, nicht für unseren inneren Hund, aber für den Verstand ist es wichtig, dass du weißt, wo du stehst. Und damit ist also dieser Gamification-Faktor, dass du permanent siehst, okay, wie sich die Zahlen entwickeln. Und solange du das nie dogmatisch machst, ist das alles okay. Und ich versuche das alles zu überwachen, sowohl zum Beispiel auch meine Körperzusammensetzung. Ich habe eine Waage, die alles misst auf einem hohen Niveau. Es gibt ja sehr, sehr viele so billige Versionen, die sind leider nicht sehr genau. Und ich versuche jeden Sonntag quasi meinen Fortschritt zu messen. Und dadurch hast du eine Entwicklungspotenziale, die du erschließen kannst und vielleicht auch diese Selbstregulation besser im Griff hast. Ja.
Das erklärt auch, warum du dir keine Neujahrsvorsätze machst, um da ein Ziel zu erreichen, sondern du hast dieses dauerhafte Regulativ irgendwie in deinem Leben, dass du immer wieder diese Check-ins machst wahrscheinlich und dann einfach anpasst und optimierst auf einer dauerhaften Ebene.
Genau, ich mache jetzt auch sehr viel mit Blutanalysen, das hatte ich früher nicht gemacht, aber das ist auch inzwischen sehr spannend, weil es gibt ja sehr viele Labore, wo du musst gar nicht zum Arzt gehen, gehst einfach in ein Labor und sagst, ich möchte dieses Paket und dieses Paket buchen und dann hast du, das ist, wiederum kostet Geld, aber dann hast du über 150 Marker, die dir ein ziemlich vollständiges Bild über deinen Körper geben. Und du hast ja gefragt, was sind die Säulen neben dem Sport und Ernährung? Die Nahrungsergänzungsmittel sind ja in aller Munde von vielen genutzt, aber nicht verstanden, weil wenn du zum Beispiel jetzt so klassischen Themen wie Sport und Ernährung nicht machst, Nahrungsersetzungsmittel funktionieren nicht. Nahrungsergänzungsmittel funktionieren, aber nicht Ersetzungsmittel. Und da kannst du fast allem oder fast jedem Deutschen Vitamin D, 3K2 und Omega-3 empfehlen. Die fehlen fast jedem. Und das zum Beispiel auch mit Bluttest kannst du das relativ gut sehen, wo du stehst und wo du hin möchtest. Und seitdem ich das mache, ich merke auch, dass ich kaum erkältet bin. Und früher war es so, dass wenn man so in Weihnachtsruhe geht und sich aus dem Job verabschiedet, dass man fast immer nach dem nachlassenden Adrenalin krank wird. Und jetzt habe ich das nicht mehr. Ja, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das ist
Das heißt, die
Vitamin D-Spiegel.
Nahrungsergänzungsmittel wäre die dritte Säule und dann gibt es noch eine oder ist das
Und dann Schlaf natürlich, ja.
Schlaf? Ich finde
Schlaf wird unterschätzt, ja.
Ich finde spannend, ich will dich mal teilhaben lassen an einem Vortrag, den ich kürzlich gehört habe von dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Roche, ein Pharmaunternehmen, und die machen Forschung auch zum Thema Longevity. Die sind natürlich besonders daran interessiert, aus einer Pharmaperspektive das Leben gesund und lange zu halten. Und der hat auch verschiedene Säulen aufgezeigt, und zwar die wissenschaftlich eben belegt sind, was denn zu einem gesunden, langen Leben beiträgt. Und da waren zwei Säulen dabei. Die sind im Nachhinein, wenn ich es betrachte, ganz eindeutig und selbstverständlich, aber ich hatte sie so nicht auf dem Schirm. Und zwar war die erste Säule und die wirksamste Säule für Longevity war die Vorsorge. Das heißt, präventiv sozusagen, also frühzeitig zu erkennen, wann wir bestimmte Krankheiten haben. Er sagt, für nahezu alle Krankheiten, die es gibt auf der Welt, gibt es eine Heilung. Allerdings nur dann, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Und das ist nach wie vor das große Problem unter dieser Longevity-Thematik, dass wir Krankheiten zu spät erkennen und dann nicht mehr gut diagnostizieren können. Das heißt, er hat dafür plädiert zu sagen, nicht nur Vorsorgeuntersuchungen zu machen, sondern, und das wäre jetzt ein nächster Schritt, vielleicht ist das auch eine zukunftsweisende Thematik, das höre ich zumindest von meinem Mann aus der Medizin, dass man eine personalisierte Medizin hat. Das wäre dann eben das, was du gerade beschrieben hast mit dem Blutbild, das man macht. Ich war jetzt kürzlich in Freiburg. Wir wohnen ja beide in der Nähe in Freiburg an einem Institut an der Uniklinik. Die machen humangenetische Beratung. Da habe ich eben ein humangenetisches Blutbild machen lassen, wo es darum geht, frühzeitig zu erkennen, was ist vielleicht genetisch auch angelegt in mir. Welche Krebserkrankungen zum Beispiel sind eher wahrscheinlich, dass sie ausbrechen bei mir. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt, den, glaube ich, noch viele Menschen nicht auf dem Schirm haben. Und da bin dann immer ich diejenige, die sagt, Supplements, alles in Ordnung. Das kann man machen, das kann man nicht machen. Es war jetzt am Wochenende wieder in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel drin. Die haben Supplements mehr oder weniger als Religion bezeichnet. Man kann dran glauben, für manches gibt es Evidenz, aber für vieles eben noch nicht. Und wenn man sich dann zu sehr auf diese Supplement-Nahrungsergänzungsthematik fokussiert und außer Acht lässt, dass es eigentlich sehr viel wichtigere Dinge gibt, die man eigentlich als Grundlage erstmal brauchen müsste, finde ich spannender, wie wir unsere Prioritäten setzen und worauf wir fokussieren. Ich habe den Eindruck, oftmals fokussieren wir auf so die letzten paar Prozent und vergessen, dass es eigentlich ein großes Ganzes gibt davor, das wir nicht so auf dem Schirm haben.
Hanna, ich gebe dir absolut recht, wobei das für alles gilt. Ja, das ist nicht nur für Nahrungsergänzungsmittel. Ich kann jetzt deinen Punkt mit der Säule der Vorsorge genauso mit aufgreifen und sagen, ich führe ein beschissen ungesundes Leben in der Hoffnung, dass ich rechtzeitig bei meinen Vorsorgeuntersuchungen feststelle, dass ich jetzt eine Heilung benötige. Das ist ja auch, kann man so drehen und sagen, na ja, es ist ja das Beste. Und das ist jetzt zum Beispiel meine persönliche Einstellung. Ich sage Folgendes: Ich tue alles, was in meiner Hand liegt, um möglichst fit und gesund zu bleiben. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Pflicht getan habe, liegt alles andere nicht in meiner Hand. Dann ist das von oben bestimmt, wie es ausgeht oder genetisch. Ich habe auch diese Tests machen lassen, um einfach, ich meine, 40 bis 60% von uns sind genetisch prädeterminiert. Das muss man ja vor Augen halten. Von der Seite ist das auch nachvollziehbar, dass man das mit angehen sollte. Aber wichtig ist, dass man sich selbst, und das ist das, was mich befreit, ich möchte mir nichts vorwerfen, dass ich etwas nicht getan habe, was mich dann richtig viel kostet. Ja. Und deswegen bin ich absolut bei dir und die Wissenschaft geht mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht so gut um. Ja, viele böse Zungen sagen, Pharmaindustrie ist gar nicht daran interessiert, dass man Vitamin D oder Omega-3 zu sich nimmt, weil die Immunsystem massiv stärken und sehr, sehr billig sind. Das heißt, aber das ist jetzt fast schon verschwörungstheoretisch.
Ja.
Ich finde einfach, es gibt ein paar Nahrungsergänzungen, die, egal wie gut du dich ernährst, dann wirst du nicht genug von Vitamin D bekommen. Ja? Und weil wir nicht so viel Sonne haben und nicht so viel draußen sind, halbnackt, ja, um genug Sonne zu tanken. Und bei diesem Hormon, Vitamin D ist nicht mal ein Vitamin, sondern ein Hormon, brauchst du eine externe Stärkung. Ja? Und deswegen, ich empfehle das. Und bis jetzt gab es keine Enttäuschungen. Die Leute fühlen sich alle fitter und werden weniger krank, wenn sie deren Spiegel mal testen lassen bei einer Blutuntersuchung und sehen, wo sie da stehen. Und wenn das in Ordnung ist, dann braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man aber merkt, dass man im roten Bereich ist, dann sollte man das ergänzen.
Also wir fassen mal ein bisschen zusammen. Das eine ist schon frühzeitig sich damit zu beschäftigen, was sein könnte. Also die Vorsorge habe ich gelernt von eben
Absolut.
Professor Hagen-Pfundner. Ich höre von dir das Thema Ernährung, eine individuelle, gesunde Ernährung in Anführungszeichen, wo es darum geht, wenig Verarbeitetes zu essen. Und dann ist es, glaube ich, eine persönliche Einstellung oder auch, ja, es sind persönliche Kriterien, ob man dann Tiere isst oder nicht, hat ja vieles dann auch mit
Auch
moralischen
ethisch,
Standpunkten zu tun. Genau.
genau.
Das Thema Sport unter der Brille so ein bisschen zu sagen, je älter wir werden, desto mehr sollten wir auch Krafttraining machen, um die Muskulatur zu erhalten oder vielleicht sogar neue zu schaffen. Das kombiniert mit ein bisschen Ausdauertraining, dann auf den Schlaf achten und dann eben gegebenenfalls durch Nahrungsergänzung vielleicht noch mögliche Defizite, die sich dann auch in so einer Blutuntersuchung ergeben haben, so ein bisschen ausgleichen. Und das Ganze klingt
Vielleicht
jetzt und da will, ja.
nochmal, weil wir haben hier über Ernährung gesprochen, da ist die Frage, gibt es irgendwelche Heuristiken? Das ist, wie haben hier gesagt, clean zu essen, quasi möglichst unverarbeitet und möglichst von guter Qualität. Und dann würde ich persönlich empfehlen, ein bisschen mehr von Protein zuzuführen und alles um Protein herumzubauen. Ja, weil die Menschen tendieren dazu, zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen. Und interessanterweise, je älter man wird, desto mehr Eiweiß benötigt man, weil die Eiweißsynthese, glaube ich, nachlässt. Das heißt, man muss mit dem zunehmenden Alter mehr Protein zu sich zuführen und nicht weniger. Ja, und deswegen ist es ja dann schwierig im Alltag, wenn man darauf nicht achtet, genug Protein zu bekommen, egal ob das jetzt tierische Eiweiße sind oder vegane Form. Ist einfach nur wichtig, dass du genug davon bekommst in eine hohe Bioverfügbarkeit.
Das klingt in Summe, ich nenne jetzt mal ganz bewusst ein Wort, über das du in deinem Podcast auch schon mit einem Gesprächspartner diskutiert hast, nach Potenzialentfaltung. Ja, und nach so in dem Sinne zu sagen, ich werde die beste Version meiner selbst, ich hole alles raus, was möglich ist, ich erkenne Potenziale, ich erkenne Dinge, die ich verbessern kann und tue das dann auch. Du hast in diesem Gespräch, hast du mir gesagt, nochmal eine andere Sichtweise auf dieses Thema Potenzialentfaltung bekommen. Magst du uns da mal mitnehmen? Weil das,
Sehr, sehr gerne.
glaube ich, ist ein
Das war
spannendes
mit.
Thema, vor allem für Menschen, die sich selbst gerne optimieren und interessiert daran sind, diese Potenziale zu entfalten.
Wir haben mit Klaus Eidenschink darüber gesprochen. Der hat ein super Buch geschrieben, das Verunsicherungsbuch. Und das hat mich ein bisschen verunsichert, weil er genau diese Form der Selbstentfaltung richtig auf die Schippe genommen hat. Weil er sagte, wenn jemand nach einer permanenten Selbstentwicklung strebt und nach dieser Selbstoptimierung, viele leugnen dann den Ist-Zustand. Und das ist natürlich dann sehr, sehr gefährlich, wenn man von sich selbst in heute flieht. Ja, und das ist jetzt, für mich ist es ja, oder man möchte, dass es bei einem anders ist. Für mich ist es so, dass ich mich sehr gerne akzeptiere, so wie ich bin. Ich bin einfach nur der Meinung, dass in jedem noch mehr steckt. Und um ein anderes Bild zu zeichnen, was aus der stoischen Philosophie kommt, wo es darum geht, dass man florieren möchte. Ja, so wie ein Baum, es möchte ja nicht gleich bleiben, sondern es möchte blühen und wachsen und einfach mit sich entwickeln, und das ist ein anderes Bild der Selbstentwicklung, dass man diese Florieren in Fokus stellt. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber er sagte, die Hölle auf Erden wäre, sich vorzustellen, dass ich am Ende meines Lebens mich in meine besten Vision selbst antreffe und stelle fest, wie weit ich davon entfernt bin. So. Das ist, kann man auch so sehen. Aber ich fand das Gespräch sehr verunsichernd, weil das in meinen Grundpfeilen meines Lebenssinn ein wenig erschüttert hat. Aber es war ein super spannendes Gespräch und Herr Eidenschenk ist einfach kongenial. Den kann man auf dem höchsten Niveau unterhalten. Und deswegen diese Selbstleugnung und von sich selbst fliehen in dem heutigen Zustand, das ist die Warnung, die er zu Recht ausspricht. Ich finde das Florieren für mich persönlich eine bessere Alternative und ich kann damit gut leben, ja.
Und vor allem, wenn man vielleicht auch dann diese stoische Philosophie zugrunde legt. Ich habe von dir in anderen Podcast-Gesprächen schon gehört, dass du sagst, die bezieht sich, oder ich versuche jetzt mal den Kern zusammenzufassen in meinen Worten, das stoische Leben oder das stoische sich annähern auch an Ziele oder an das Leben besteht darin, dass man den eigenen Einsatz und den Prozess, den dieser Einsatz dann mit sich bringt häufig, dass man das beeinflussen kann. Dass man aber, und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für uns alle, das Ergebnis nicht beeinflussen kann. Das heißt, wir haben die Kontrolle darüber, wie viel Einsatz wir bringen, wie viel wir geben und können auch Prozesse, ne, wenn man jetzt ein Ziel erreichen möchte, kann man sich Meilensteine setzen, kann Gewohnheiten aufbauen, all das kann man beeinflussen. Aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das bringt auch eine gewisse, wie du sagst, so eine gewisse Erleichterung mit, zu sagen, ich möchte einfach das Gefühl haben, ich habe alles gegeben. Und dann bin ich zufrieden, vielleicht sogar unabhängig vom Ergebnis.
Du hast das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist eine der Säulen der stoischen Philosophie, dass du nur den Input und den Prozess beeinflussen kannst, nicht den Output. Und wir haben hier über Longevity und über gesundes Sterben gesprochen. Von meiner Seite, ich kann nur das beeinflussen, was in meiner Hand liegt, nämlich wie ich mich ernähre, wie ich Sport mache, aber alles andere. Ob das alles fruchtet, das weiß kein Mensch. Das Leben ist so komplex, von so vielen Variablen bestimmt, die wir nicht beherrschen und die nicht beeinflussen können. Und da gibt es eine gewisse Erleichterung und Befreiung, wenn du sagen kannst, ich habe mein Bestes gegeben und ab dem Zeitpunkt muss ich mich dem Universum anvertrauen, damit wir religionsfrei hier sind. Und stoische Philosophie ist in der Hinsicht sehr schlau, weil sie sehr praktikabel ist. Ja, das ist jetzt keine klassische Philosophie über imaginäre, virtuelle Dinge, sondern das ist etwas Handfestes, was, wie Sie so schön sagten, auf der Straße entwickelt wurde und für die Straße gedacht war. Und du hast jetzt eine der Säulen mit aufgenommen. Es gibt noch ein paar weiteren, die sehr wichtig sind. Es gibt sogenannte Dichotomie oder Trichotomie der Dinge, dass du zwischen den Dingen unterscheiden solltest, die du beeinflussen kannst und den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Zum Beispiel Wetter kannst du nicht beeinflussen. Es bringt auch nichts, sich darüber zu beschweren. Ja, das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist die Kleidung. Und das ist das, was zählt. Ja. Und das befreit auch einen. Deswegen schaue ich zum Beispiel keine Nachrichten im Fernsehen, weil ich die nicht beeinflussen kann. Und eins ist es klar, ob du Nachrichten schaust oder nicht, du wirst nicht etwas Großes verpassen, weil das landet bei dir trotzdem. Das heißt, ich möchte diese Dosis der traurigen Botschaften, die einen immer runterziehen, einfach mir ersparen. Aber alles, was in deinem Leben passiert, versuch sofort in zwei Zonen einzuteilen, die Zone der Einflussnahme von dir und eine der Nicht-Einflussnahme. Und alles, was nicht beeinflusst wird, dann kann einfach abhaken. Dann ist das so. Immer auf das konzentrieren, was in deiner Hand liegt. Dann, was die auch wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Und da hat Herr Frankl, das ist der Logotherapeut und der Begründer der Logotherapie, der durch alle KZ gehen musste, Familie verloren hat und dann diese Logotherapie begründet hat, die Sinnhaftigkeit des Lebens wirklich prägt und auch aus der stoischen Philosophie und auch von ihm sehr stark geprägte Botschaft war, zwischen einem Reiz und einer Reaktion liegt eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, wie ist die letzte Freiheit von dir, wie du auf diesen Reiz reagierst. Ja? Und wenn jemand dich anschreit, das ist dann deine persönliche Entscheidung, wie du mit diesem Reiz umgehst. Und wenn du in am Bahnhof angekommen bist und am Gleis stehst und dann plötzlich angekündigt wird, dass der Zug sich um 20 Minuten verspätet, dann siehst du absolut unterschiedliche Reaktionen um dich herum. Ja, das ist die gleiche Botschaft, absolut unterschiedliche Reaktionen. Und jeder darf die Entscheidung treffen, wie er mit diesem Reiz umgeht. Das zu verstehen, das befreit auch im Leben. Ja, dass du das in deine Hand hast und die Reaktion selbst gestalten kannst. Auch wenn das jetzt sehr rational klingt und wie sehr emotionale Wesen sind, das kann man üben. Und viele werfen den Stoikern Gleichgültigkeit, ja, weil du dann auf jeden Reiz sehr, sehr gleichgültig von außen betrachtet reagierst. Und das ist kein guter Begriff für diese Form. Man sollte lieber von Gleichmut sprechen. Die reagieren gleichmütig.
Mhm. Und man sagt ja auch, manche Menschen haben so eine stoische Ruhe. Das ist ja so eine Begrifflichkeit. Und da geht es ja, wie du sagst, gar nicht darum, dass mir was egal ist, sondern eher, dass ich gelernt habe, meine Gedanken zu kontrollieren und damit eben auch meine Gefühle, die darauf folgen.
Bis zum gewissen Grade. Das heißt, deswegen spricht man von der Trichotomie der Dinge. Das heißt, die Dinge, die ich kontrollieren kann, die ich teilweise kontrollieren kann und die ich gar nicht kontrollieren kann. Und die Emotionen, das muss man sehr, sehr lange üben, damit man die wirklich absolut im Griff hat. Mhm. Und jeder hat so einen Trigger, wo man dann explodiert. Mhm. Und das zu üben und dessen bewusst zu sein, das ist eine enorme Erleichterung, um Leben einfach besser zu beherrschen. Und du kannst ja immer die Frage aufwerfen, was ist das Leben? Und wenn du das Leben jetzt als nicht, was sagen wir, Streben nach Glück verstehst, sondern häufig ist Leben eher ein Ringen. Mhm. Ja? Und wenn du lernst, in diesem Ring erfolgreich zu sein und mit dem Leben zurechtzukommen, dann ist das einfacher, als jetzt sich vorzustellen, dass man mit dem Leben tanzt, weil manchmal gibt es keine Möglichkeit, mit sehr vielen traurigen Botschaften zu tanzen, ja, weil entweder Krankheiten oder Tod der Liebsten, da will man nicht von einem Tanzen sprechen. Aber diese Botschaften, die der negativen Art, mit denen klar zu kommen, das ist da, wo Stoizismus so erfolgreich ist. Ja.
Und wo es sicherlich auch eine Schnittmenge gibt, mir kommt gerade der Münchner Psychologe Jens Korsen in den Sinn, den du ja auch sehr schätzt und dessen gesamte Philosophie du ja im Grunde lebst. Ja. Der spricht ja auch von dieser Selbstverantwortung, dass wir Verantwortung übernehmen für die eigenen Gedanken. Und er hat eine wunderbare Übung, die ich schon in einigen Online-Kursen von ihm gesehen habe, um das Quengeln, um das Jammern aufzuhören. Da empfiehlt er also, dass man das Handy nimmt, dass man sich auf den Stuhl setzt und die Aufnahme, die Diktierfunktion anmacht dieses Handys und einfach mal in dieses Handy mal 5 oder 10 Minuten reinjammert. Also alles, was einen so beschäftigt. Der blöde Chef, die dummen Kollegen und wieder haben sie es nicht kapiert und ständig bin ich diejenige, die benachteiligt wird und der Autofahrer wieder heute und überhaupt und dass man einfach das mal alles los wird und aufnimmt. Und das Witzige daran ist, dass er als nächsten Schritt empfiehlt, sich das dann irgendwann mit ein bisschen Distanz anzuhören. Dass man sich also hinsetzt und sich diese Aufnahme von sich selbst anhört und sich seine eigenen, also sich mehr oder weniger lustig macht über sich selbst und merkt, wie bescheuert das eigentlich ist, dass man die ganze Zeit lamentiert und quengelt und sich beschwert und dass es aber uns nirgends hinführt.
Hanna, das ist deswegen, die deutsche Sprache ist so genial, weil wenn du dich beschwerst, machst du dich schwerer. Deswegen heißt ja sich beschweren. Ja, und das sollte man vermeiden. Und ich glaube, was man bei Jens Korsen auch sehr gut lernt, das mit eigenem inneren Kritiker umzugehen, also mit dem Quatschi. Mhm. Und diese Klagelieder, die du jetzt von deinem Quatschi permanent bekommst, die du jetzt zum Beispiel im Diktiergerät verewigst, oder du schreibst die einfach auf, Und das so über einige Wochen hinweg. Und dann bildest du die Hitparade deine Klagelieder. Und sagst, der blöde Chef, dann ist Hit Number One, ja. Und dann kannst du das einfach nur hier runterbrechen. Und wenn dann innerer Kritiker mit so einer Botschaft kommt, so sagt er, okay, wir sind jetzt wieder in Top 5 angekommen. Und dann kannst du das auch wiederum auflockern und sagen, okay, da sind die Klagelieder, mit denen ich umgehen kann. Und der blöde Chef, egal wie blöd er ist, ist die Frage, was heißt das aus der stoischen Perspektive für dich? Was kannst du tun? Du kannst, wie Jens Kosten sagen würde, change it, leave it or love it. Ja, und jede dieser Entscheidungen führt dazu, dass du mit diesem Chef entweder zurechtkommst oder ihn nicht mehr siehst. Ja. Aber wenn du dich entscheidest, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann bringt es dir nicht, ihn als blöden Chef zu bezeichnen, der dein Leben vergiftet. Ja. Dann muss man diesen Umstand, Jens Kossen würde sagen, als mentales Fitnesscenter betrachten und sagen, ich übe heute wieder mit den, sagen wir, ungewöhnlichen Chefs zurechtzukommen, ja. Und das ist meine Kraftübung für mein mentales Fitnessniveau, ja.
Also ich finde, man merkt schon, man kann sehr viel tun für die eigene mentale Fitness, für die körperliche Fitness. Und um jetzt den in Anführungszeichen Turnaround zu bekommen, ist für mich die spannende Frage, da sind jetzt bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, vielleicht manche schon sehr diszipliniert, manche schon haben ihre Ziele gefunden, haben ihre Gewohnheiten gefunden, aber vielleicht auch einige, die sagen, ach, ich würde gern einfach was verändern. Ich bin unzufrieden mit meinem Job, mit der Beziehung, mit dem Körper, was auch immer. Und die schaffen vielleicht diesen Turnaround nicht. Ich habe in einer Podcast-Folge von dir gehört, dass du davon sprichst, dass der bekannte Schmerz, also das, was ich kenne sozusagen, dass wir das besser ertragen können als das unbekannte Glück. Das heißt, das, was wir bekommen könnten, das steht ja in den Sternen. Wir haben es ja gerade selbst besprochen. Wir können zwar einen Einsatz bringen, wir wissen aber nicht, was dann als Ergebnis kommt. Dass wir lieber etwas Bekanntes hinnehmen, das uns nicht gefällt, als uns in etwas Unbekanntes zu stürzen, fand ich sehr interessant.
Ja, es ist ja so, dass die Menschen von Biases, ja, von diesen geistigen Verzerrungen dazu tendieren, das Bekannte zu bevorzugen. Und du hast jetzt gesagt, warum das so schwierig ist, eine Veränderung herbeizuführen. Es gibt ja diese Weisheit, dass wenn die Veränderung höheren Schmerz vermeiden lässt als der Schmerz von heute, dann machst du etwas. Aber in sehr vielen Fällen ist das so, dass der Schmerz des Status quo nicht groß genug ist, um einen potenziellen Schmerz, eine Veränderung herbeizuführen. Mit anderen Worten, es muss einem so beschissen irgendwann gehen, dass er sich dafür entscheidet, den potenziellen Schmerz der Veränderung in Kauf zu nehmen. Und es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel rauchen. Ja, und die wissen, dass das absolut ungesund ist. Ja. Und die hören nie auf, bis sie bei einer Vorsorgeuntersuchung von einem Arzt gesagt bekommen, wenn du jetzt nicht aufhörst zu rauchen, bleiben dir nur 6 Monate zum Leben. So, das macht einen Klick, die hören auf, weil der Schmerz, der ansteht, größer wird als der Schmerz, der da ist, ja. Und da sind so Punkte, oder wenn man jetzt, jeder weiß, dass er ins Fitnessstudio muss oder besser sich ernähren sollte, aber wenn man dann irgendwann so übergewichtig wird, weil man einfach sich gehen lässt, jetzt ohne Krankheitsbilder, einfach nur sich gehen lässt, bis der Arzt irgendwann eine Diagnose stellt, so viel Fettanteil ist einfach so ungesund, dass das jetzt in folgenden Komplikationen endet. Dann ändert man sich. Das heißt, wie Jens Korsen sagen würde, dass eine Veränderung ist eine Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht. Das heißt, diese Notwendigkeit, wenn die da ist, dann macht man etwas. Wenn die nicht da ist, dann ist es verdammt schwierig, proaktiv diese Einsicht zu leben.
Es ist schade eigentlich, dass erst etwas Schlimmes passieren muss, bis wir den Impuls bekommen, etwas zu verändern. Ja, und auf der anderen Seite, so. Ich habe ein Buch gelesen kürzlich, da gab es noch einen anderen Impuls dazu. Das Buch hieß What Brought You Here Won't Get You There. Also zu Deutsch ungefähr, was dich hierher gebracht hat, also was dich so erfolgreich gemacht hat, wird dich nicht in der Zukunft erfolgreich machen. Und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen der Übergang auch zu Organisationen, weil da natürlich auch bei einem bestimmten Schmerz, wenn man vielleicht eine bestimmte Krise erreicht hat, dann bekommt man den Impuls, etwas zu verändern. Und manchmal fehlt aber auch, und das ist meine Beobachtung, die Einsicht zur Veränderung, weil, und das ist jetzt das Spannende, weil das, was man bisher gemacht hat, doch zu einem bestimmten Ergebnis geführt hat. Also ich spreche regelmäßig dann auch mit Führungspersönlichkeiten, Geschäftsführern, die sagen, aber unser Unternehmen ist doch erfolgreich, wir haben das doch so gemacht. Und wenn ich dann Impulse geben möchte, die Kommunikation zu verbessern, ne, Thema Respekt, Thema Empathie, diese Dinge, wo man einfach viel dran arbeiten kann, dann heißt es oft, naja, ich bin doch erfolgreich geworden, weil ich das so und so gemacht habe. Und diese Korrelation, die sehe ich manchmal nicht, weil ich denke, ja, also erstens glaube ich, du bist deshalb so erfolgreich geworden, obwohl du manche Dinge gemacht hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, nur weil du dadurch erfolgreich geworden bist, heißt es ja nicht, dass es so auch weitergeht. Also das ist auch so ein bisschen etwas Trügerisches, das ich beobachte.
Ja, das ist ja so, dass der Erfolg der Vergangenheit ist häufig das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft. Mhm. Ja, der Unterschied ist, glaube ich, dass die Rezepte, die früher funktioniert haben, könnten unter veränderten Rahmenbedingungen nicht unbedingt zum Erfolg führen. Nicht mehr. Das zu erkennen ist aber verdammt schwierig, weil du unter höchster Unsicherheit agierst, auch als Unternehmer, und man greift immer auf das zurück, was funktioniert hat, was auch verständlich ist, weil das erprobte Mittel sind. Und deswegen ist es manchmal einfacher, aus einer Krise heraus zu agieren, weil die Not so groß ist, dass man viele Dinge, die früher funktioniert hat, über Bord wirft, als aus der Einsicht heraus oder aus der Stärke heraus, was eigentlich sinnvoller wäre, weil man immer so schön sagt, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Das heißt, je weiter du etwas vernachlässigst, desto größer werden die Folgen der Inkonsequenz sein. Und das so zu verstehen und dann trotzdem zu handeln, ist einfach nur verdammt schwierig. Ich habe da größten Respekt vor allen, die auch proaktiv unangenehme Dinge angehen, bevor sie katastrophal schlimm geworden sind. Das zu erkennen und dann genug Mut aufzubringen, zu handeln, ist einfach verdammt schwierig. Ja. Und deswegen ist es ja für uns, wir sind jetzt sehr froh, dass wir sehr, sehr viele Präventionseinsätze haben, so im Rahmen einer Transformation, und nicht nur Turnaround, weil wir ja ursprünglich aus der Turnaround-Beratung kommen. Und man sagt ja so schön, Turnaround ist meistens eine maximal verspätete Transformation. Ja. So. Und da sind die Punkte, wie man damit umgeht. Wir leben in einer Zeit, wo die strukturelle Veränderungen durch Technologie und aktuell auch durch Geopolitik so stark sind, wie vielleicht in den letzten 50 Jahren nicht, die sehr stabil waren, abgesehen von ein paar Ausschlägen. Und damit umzugehen, das muss gelernt sein. Und die besonders erfolgreichen Menschen, für die ist es verdammt schwierig, deren Glaubenssätze und Rezepte über Bord zu werfen. Und das kann ich persönlich sehr gut verstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass du entweder Berater oder Aufsichtsräte oder irgendwelche Vertraute hast, die dich challengen und die dich aus der Komfortzone des Erfolges vielleicht herauslotsen. Ich spreche davon, macht mal so eine Übung. Postmortem sind wir immer sehr schlau. Wir wissen, was schiefgelaufen ist. Ja. Aber das ist ja meistens zu spät. Deswegen empfehle ich immer so eine Prämortem-Übung. Man überlegt sich, was könnte schiefgehen, dass wir scheitern. Mhm. Ja, mhm. Und das zwingt einen, aus der Komfortzone zu kommen und vielleicht auch eigenen Glaubenssätze ein bisschen in Frage zu stellen und vielleicht eine Erschütterung herbeiführen, eine imaginäre Erschütterung oder so eine negative Visualisierung, die dir hilft, wieder ins Positive zu kommen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist zum Beispiel Change Management auch etwas ganz anderes als Turnaround Management.
Absolut.
Weil bei Change bist du noch gar nicht zwingend in einer Krise. Da siehst du eher vielleicht, dass die Zukunft sich verändert, dass sich Rahmenbedingungen verändern und man muss sich anpassen. Und beim Turnaround sagst du, also jetzt geht's nicht weiter. Wenn wir jetzt nichts tun, dann droht vielleicht die Insolvenz.
Deswegen scheitern so viele Change-Projekte am Widerstand der Organisation und an der Trägheit der Organisation, weil die Notwendigkeit nicht ausgeprägt ist. Und für uns ist das auch eine der schwierigsten Aufgabenstellungen, dieses Sense of Urgency zu schaffen. Wie schaffe ich in einer erfolgreichen Organisation die Dringlichkeit für eine Veränderung? Weil wenn du das nicht schaffst, alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Wenn du nicht ein Narrativ neu besetzt, dass die Veränderung sehr sinnvoll ist und der Schmerz des Status quo wird irgendwann so hoch sein und der Schmerz der Veränderung ist aber dann nicht mehr zu ertragen, weil man nicht mehr Ressourcen hat, ja, das hinzubekommen.
Jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, du hast sie gerade indirekt, glaube ich, beantwortet. Wie schafft man denn diese Notwendigkeit, dieses Verständnis davon, wir müssen hier etwas tun und zwar nicht nur auf einer Führungsebene oder auf Steuerungsebene, sondern wirklich flächendeckend bei den Mitarbeitern. Und du hast jetzt ein Wort genannt, vielleicht ist das Teil der Lösung, ein Narrativ zu schaffen.
Ja, die Menschen brauchen auch eine Erzählung. Das muss nur sehr glaubhaft sein und nicht erfunden. Und viele Menschen sind müde von immer den gleichen Botschaften. Wir müssen uns anstrengen, es wird jetzt alles schlimmer. Und wenn du dann irgendwann in einer Organisation hörst, wir haben alles hingekriegt und es ist alles, was uns auf so gemalt wurde, so Teufel an die Wand gemalt. Das hat nie funktioniert und wir vertrauen einfach irgendwann dem Management nicht. Deren Erzählungen sind nicht glaubwürdig. Und da sehr transparent und klar zu kommunizieren, zum Beispiel auch eine sehr wichtige Frage in so einer Change-Situation, was passiert, wenn nichts passiert? Ja, was passiert, wenn nichts passiert? Wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, wo würden wir in 5 Jahren sein? Und wenn du da sehr, sehr gut beantworten kannst, wir werden noch besser, weil der Markt uns entgegenkommt, dann brauchst du kein Change. Ja? Dann ist das nur rausgeschmissenes Geld für die Change-Berater. Wenn du aber sagst, okay, wir merken, dass die Wettbewerber aus China oder ja aus dem Nachbarort, die haben eine bessere Technologie und die werden uns überholen, und ich habe dann keine Chance mehr, die einzuholen oder uns abzusetzen, dann sollte man sich da Gedanken machen, ja. Und deswegen, was passiert, wenn nichts passiert? Diese Frage ehrlich zu beantworten, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit und radikale Akzeptanz, das sind, glaube ich, die wichtigen Botschaften, die aber sehr, sehr schwierig umzusetzen sind,
ja. Ja, aber ich glaube, weil sie auch Mut erfordern, also mit den Führungskräften, mit denen ich spreche, denen ich dann möglicherweise auch manchmal nahelege oder empfehle, dass sie doch einfach die Wahrheit sagen, weil sie sich dann überlegen, wie könnte man diese Botschaft und wie sagt man das genau? Und dann sage ich, naja, im Idealfall genau so, wie es ist. Und dann höre ich häufig, das kann ich doch nicht so sagen. Und dann sage ich, ja, naja, man kann es schon auch anders sagen. Man kann das umschreiben, man kann auf einer Metaebene das sagen, man kann es verallgemeinern, aber die Menschen sind doch, die verstehen das doch. Also es ist doch irgendwie ein Elefant im Raum, alle wissen Bescheid. Es wäre doch schön, dass die Geschäftsführung das dann auch ausspricht, weil, und das hast du gerade gesagt, dass ja auch das Vertrauen fördert, dass man sagt, ah, da wird nichts verschwiegen, da wird nicht drumherum geredet, da ist jemand ehrlich mit uns, malt kein schöneres Bild, als es tatsächlich ist. Und von da aus schafft man dann vielleicht auch eher die Akzeptanz, die nächsten Schritte zu gehen.
Ich glaube, viele kennen ja dieses Risiko des Elefanten im Raum, wo man weiß, okay, ja, das ist, alle wissen davon, keiner spricht darüber. Ja, kennst du das? So? Es gibt aber noch ein weiteres Risiko, das auch sehr gefährlich ist, das sogenannte das graue Nashorn. Ja, das ist kommt aus der Risikoforschung. Ich habe das bei meinem Podcast-Gast Ansgar Baums aufgeschnappt. Das sind Dinge, ja, die alle kennen, über die alle sprechen, aber keiner tut was dagegen. Ja, und die sind besonders gefährlich. Und dieses Risiko gilt durch diese Szenariobildung, was passiert, wenn nichts passiert, einfach ja, greifbar zu machen. Ja, und das sind so Punkte, die an sich sehr nachvollziehbar sind, aber es heißt ja nicht, dass das Wissen ausreichend ist, um ins Handeln zu kommen, sonst würden wir unseres Eingangsthema mit Sport gar nicht so besprechen müssen, weil alle würden das wissen und alle würden Sport machen. Ja, und nicht nur in den ersten 2 Wochen von Januar nach den Neujahresvorsätzen, sondern auch darüber hinaus. Aber man merkt, Wissen alleine reicht nicht aus, um ins Handeln zu kommen und dann vor allem im Handeln zu bleiben.
Du hast dazu ja ein Buch geschrieben, Geschäftsmodell Redesign. Ich würde da gerne noch im Detail mit dir sprechen. Uns läuft nur leider die Zeit davon. Deswegen möchte ich das allen, die zuhören, ans Herz legen, die sich auf einer organisatorischen Ebene damit befassen möchten. Gleichzeitig habe ich mir ein paar Notizen gemacht und vielleicht zum Abschluss noch. Es geht bei euch um eine Wertstrategie. Also dieses Wort Wert, das finde ich in diesem Buch ganz, ganz häufig in unterschiedlichen Zusammenhängen, vor allem in eurem Konzept. Das ist eine schöne kreisförmige Figur, mit der ihr arbeitet, eine eigene Methodik, so habe ich es verstanden. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, es gibt ja auch Leitbilder in Unternehmen, die bestimmte Werte beinhalten. Das ist ja so ein Stück weit die Arbeit, mit der ich mich befasse. Und ich habe mich gefragt, wie wichtig sind diese Leitbilder, die bestimmte Werte enthalten, bei eurer Arbeit? Also wo sind die eingebettet in diesem Prozess und wie wichtig sind sie vielleicht sogar für uns persönlich, um auf den Anfang zurückzukommen, um für das eigene Leben etwa eine Orientierung, sage ich jetzt mal, zu bekommen?
Ich glaube, du hast jetzt schon mal das Wort erwähnt, das per se die Erklärung für dieses Phänomen liefert, Leitbild. Was heißt Leitbild? Leitbild heißt es ja, das ist ein Bild, das dich leitet. So, und um das greifbar zu machen, kannst du das wie folgt auffassen. Bei jeder Entscheidung wählst du immer aus mehreren Optionen. Das ist einfach so, weil sonst ist es keine Entscheidung, sondern aufgezwungene Perspektive. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, ob du nach links, nach rechts, nach vorne, nach oben, nach unten gehst in deine unternehmerische Entscheidung, musst du nach irgendwelchen Kriterien agieren. Und genau da sollte dir dein Leitbild helfen, einen Schritt näher an dein Ziel kommen zu lassen. Das ist ein gutes Leitbild. Es ist leider nur so, dass ich glaube, es gab eine Untersuchung, man hat die Leitbilder von weiß ich, 100 Unternehmen untersucht und 70% davon waren so generisch, dass du hättest die austauschen können untereinander. Und dann ist das kein Leitbild, weil es dich nicht leitet bei deiner Entscheidungsfindung. Und das ist die beste Heuristik, die du aufgreifen kannst, sagen, ist das ein gutes Leitbild? Ja, kann ich mit diesem Leitbild tatsächlich meine Entscheidungen besser treffen oder nicht, wenn ich gleichwertige Entscheidungen habe, Entscheidungsalternativen? Also, um da die bessere zu finden, brauche ich ein Leitbild. Aber die wenigsten Leitbilder, na, sind so aufgesetzt. Weil die Leitbilder beinhalten meistens generische Werte. Und das hilft keinem. Und Leitbild, das sehr gut ist, zum Beispiel bei uns ist ja sehr, sehr viel der Begriff wertorientiert abgebildet. Warum wir das so prägen? Weil wir fest daran glauben, dass du in deinem Handeln immer aus der Perspektive des Kunden maximalen Wert erzeugen solltest. Und wenn dieser Wert auch sich sehr stark von den anderen Marktbegleitern differenziert, dann kannst du auch die maximale Zahlungsbereitschaft bei deinem Kunden abschöpfen und für ihn den besten Wert erzeugen, ja, aus der Perspektive des Kunden. Weil das ist das, wo du hast ja eingangs zu Organisationsthemen erwähnt. Es sind sehr viele Unternehmer, die trotz des Verhaltens unglaublich erfolgreich geworden sind. Und meistens war der Erfolgsfaktor von allen Unternehmen, die groß geworden sind, dass sie dem Kunden etwas offeriert hatten, was er in der Form nur bei diesem Unternehmen hätte bekommen können, in diesem Preis-Leistungs-Paket. Und die Krise kommt dann, wenn diese Differenzierung, diese Wertorientierung verloren geht und man austauschbar wird. In dem Moment, wo du austauschbar wirst, ist das einzige Merkmal, das zur Differenzierung führt, ist meistens der Preis. So entstehen Preiskämpfe. Ja, deswegen ist es so wichtig, differenziert und wertorientiert aus der Perspektive des Kunden zu sein, nicht aus der eigenen Perspektive. Und wenn du es schaffst, immer wieder dich abzusetzen aus der Perspektive des Kunden, den höheren Wert beim Kunden zu erzeugen, dann wirst du tatsächlich erfolgreich sein. Wenn du das nicht schaffst, wirst du austauschbar und dann gibt es Margenerosion und dann irgendwann der Tod. Ja.
Welche Frage muss man sich da stellen, um zu so einem konkreten Leitbild zu kommen? Also ich verstehe dich so, dass es je konkreter, je runtergebrochener, je weniger oberflächlich es ist, desto wirksamer wird es, weil es dann verstanden wird. Welche Frage kann man sich auf einer persönlichen, auf einer organisatorischen Ebene stellen, wo dann die Antwort zu einer Art Leitbild führt?
Ich würde empfehlen, so eine Art Nordstern zu definieren und dann eine Kompassnadel sich vorzustellen und sagen, ich möchte, dass unsere Unternehmung in diese hohe Unsicherheit eine Orientierung hat. Und das soll unser Nordstern sein. Und dieses Leitbild sollte diese Nordstern-Logik beinhalten. Und die Frage wäre, wird es mich in diese unsichere Umwelt leiten können, diese Botschaft, die ich aufwerfe. Wenn ja, dann ist das eine exzellente Form des Selbstbildes und des Leitbildes. Wenn nicht, dann muss man dran arbeiten. Ja.
Hast du für
Und
dich persönlich ein Leitbild oder Werte, die du deinem
ja, für
Leben
mich ist
zuschreibst?
das relativ klar, deswegen war ja mit Klaus Eidenschink so im Austausch, weil mein persönliches Leitbild war immer oder ist auch immer noch, ich möchte mein Potenzial maximal entfalten und mit diesem gewonnenen Potenzial meine Umwelt verbessern. Das sind zwei Perspektiven, die sowohl, sagen wir, egoistische Perspektive beinhalten, nämlich es geht dann um mich, um meine Selbstentfaltung und gleichzeitig möchte die damit gewonnenen Ressourcen dafür einsetzen, dass ich meine Umwelt verbessere. Ja. Und das sind die Themen, die mich bewegen und in meinem Handeln genauso präsent sind. Ja. Und als Kompassnadel funktioniert auch deswegen die Experimente, von denen ich spreche. Das war auch einer der Gründe, so einen Podcast zu starten. Weil das die Möglichkeit war, so die Ganztagsschule des Lebens nochmal auf ein höheres Niveau zu bringen, weil mit jedem Gespräch lerne ich unglaublich viel, auch aus unserem Gespräch habe ich sehr viel mitgenommen und da sich Vorbereitung, Buchlesen, sich mit dem Gast zu beschäftigen, das ist, ich meine, als du dich auf unser Gespräch vorbereitet hast, das ist ja einfach immer bereichernd, sich mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Perspektiven zu beschäftigen und das systematisch zu tun. Weil das ist das, was häufig unterschätzt wird. Die Menschen beschäftigen sich sehr viel mit den Zielen und sehr wenig mit Systemen. Aber James Clear sagte, du steigst nie auf das Niveau deiner Ziele, du fällst immer auf das Niveau deiner Systeme. Und so ein Podcast, das ist ein System, das dir ermöglicht, mit deiner Selbstentwicklung am besten zu beschäftigen, weil das dich zwingt, diese Woche sich auf das neue Thema aus der Komfortzone kommend zu beschäftigen. Deswegen ist unser Podcast als Format, hat keine Ausrichtung auf ein spezifisches Thema, was ein Vorteil ist für das breite Spektrum an Themen. Der Nachteil ist natürlich, du bist nicht in einer Nische sehr scharf positioniert, weil alles einen Preis hat. Aber für diese Selbstentwicklung und für die Zuhörer, die sagen, ich weiß wirklich nicht, was nächste Woche mich erwartet. Ja, wir haben diese Woche kommt ein Journalist, der in den USA sehr lange gelebt hat, der spricht über die amerikanischen Oligarchen und deren Einfluss auf die Demokratie in den USA. Ja, nächste Woche kommt Professor Michelsen, das ist der führende Forscher auf dem Gebiet des Fastens. Ja. Und das ist so absolut ungewöhnliche Themenzusammensetzung, aber du bekommst immer neue Impulse. Und für mich ist das super spannend, weil ich permanent etwas Neues lerne und mit den Themen in Berührung komme, die ich in der Form nicht hätte kennenlernen können, ohne diese Podcasts anzuhören oder die vorzubereiten. Ja.
Also das kann ich nur ganz genauso unterschreiben und viele Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, stammen genau aus diesen Podcast-Gesprächen, die für mich dann einfach nochmal so ganz andere Perspektiven des Lebens eben abbilden. Deswegen mag ich genau diese Vielfalt zu sagen, heute gehe ich in ein Hospiz, morgen spreche ich mit einem Obdachlosen und den Tag danach mit einem Superstar, sage ich jetzt mal, der prominent ist und im Fernsehen auftritt, und diese Bandbreite zu sehen, was es an Meinungen, an Lebensentwürfen auch gibt. Ich glaube, das führt durchaus dazu, dass man auch toleranter wird, dass man sagt, es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Und im Zweifel ist keine richtig oder falsch, es ist einfach anders. Und da sozusagen ein bisschen offener zu werden.
Das Georgi,
du hast mir zum Abschluss deines Podcast-Gesprächs eine Frage gestellt, die du jedem deiner Gäste stellst. Und ich frage mich, wer sie eigentlich dir schon gestellt hat. Deswegen übernehme ich jetzt die Rolle, dich zu fragen, welches der Bücher, die du bisher gelesen hast, hat dich besonders beeinflusst und warum?
Da kann ich ja sofort sagen, Jens Korsen, der Selbstentwickler. Das hat mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt vor 23 Jahren, ist es, glaube ich. Allerdings muss ich gestehen, als Hörbuch, weil das ist, ich glaube, das ist die erste Form des Podcasts, die ich hier gehört habe. Und das ist inhaltlich zwar das Gleiche, was in dem klassischen Buch niedergeschrieben wurde, aber die Art und Weise, wie Jens Korsen das rüberbringt, ist unglaublich charmant und tiefgründig. Und das trägt mich bis jetzt, ja.
Ach schön, dann haben die Hörerinnen und Hörer doch jetzt sehr viele Impulse bekommen, inklusive Buchempfehlungen und Podcast-Empfehlungen, nämlich deinen, den Leaders Talk, da weiter in die persönliche Entwicklung zu investieren. Georgi, vielen herzlichen Dank, das war ein sehr inspirierendes Gespräch, danke dir.
Ich danke dir, Hanna, für wunderbare Fragen, da merkt man, man arbeitet mit einem Profi und dein Podcast ist auch herzlich zu empfehlen. Danke dir herzlichst.
Dankeschön.